SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Das Bedürfnis nach Berührungen, nach Nähe und auch das Bedürfnis nach Sex, das ist den Menschen angeboren und das Bedürfnis, das begleitet uns eigentlich ein ganzes Leben lang. Das gilt natürlich auch für Leute mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, nur haben sie es meistens viel schwieriger, wenn es um das Ausleben von diesen körperlichen Bedürfnissen geht. Aus diesem Grund gibt es Personen, die gegen Geld sexuelle Dienste für Behinderte anbieten. Jetzt im Mai startet in diesem Bereich eine neue Ausbildung, nämlich der Ausbildungsgang zur Sexualbegleiterin oder zum Sexualbegleiter. Was steckt hinter dieser Ausbildung? Was für Leute wollen ihren Körper in Dienst von behinderten Menschen stellen? Und welche Vor- und Nachteile bringt so ein Angebot für die Kundschaft? Antworten auf diese und andere Fragen gehören jetzt in den nächsten 50 Minuten hier auf SRF 1 im Doppelpunkt mit der Patricia Banzer.
Viele Menschen können sich von einem querschnittgelähmten Menschen nicht vorstellen, dass dort Sexualität noch ein Thema ist.
Ich brauche wieder mal eine Umarmung. Ich brauche wieder mal ein bisschen Nähe.
Er ist auf dem Rücken gelegen, bin ihm so in den Arm gelegen. Und dann hat er mich einfach gehabt und ich habe gespürt, sein Herz schlägt ganz wild und so.
Wir reden von einer sogenannten Surrogatpartnerschaft, also einer Ersatzpartnerschaft.
Ein Partner haben, Zuneigung spüren, Sexualität leben, das gehört zu den zentralsten Bedürfnissen im Leben. Wenn die nicht ausgelebt werden können, kann es zu Wutausbrüchen, anzüglichem Verhalten, zu Trauer und Depressionen kommen. Für Personen mit einer schweren Behinderung ist es häufig sehr kompliziert oder sogar unmöglich, ihre Sexualität befriedigend zu leben. Sie sind zum Beispiel gar nicht aufgeklärt worden und wissen nicht, was mit ihrem Körper los ist. Sie leben in einem engen Heimkontext, ohne grosse Privatsphäre oder sind körperlich eingeschränkt.
Man muss sich auch vorstellen, gerade jetzt im Fall von einer Lähmung oder von einer schweren körperlichen Beeinträchtigung, kommt ja dazu, dass die Leute sich nicht einmal selber berühren können. Also weder streicheln noch zum Beispiel selber befriedigen. Und das ist natürlich ein Defizit, wo sie dann wirklich ihre Persönlichkeit beeinträchtigt.
Erklärt Marc Zumbühl, Kommunikationsverantwortlicher von Pro Infirmis. Auch ein grosses, vielleicht das grösste Hindernis ist, dass häufig nicht darüber geredet wird. In unserer sexualisierten Gesellschaft ist Sex zwar allgegenwärtig, die eigentliche Sexualität gilt aber häufig immer noch als Tabu. Umso mehr ist Sexualität und Behinderung sogar ein Doppeltabu.
Entweder schaut man sie als geschlechtslos an oder dann kommt immer wieder das Wort von den schlafenden Hunden, die man nicht wecken sollte. Für mich gibt es das nicht, schlafende Hunde. Es gibt vielleicht Hunde, die noch nicht verwacht sind.
Meinte Erich Hassler, Verantwortlicher vom ISBB Zürich, einem Institut zur Selbstbestimmung von Behinderten, das er vor 2 Jahren von Deutschland in die Schweiz geholt hat. In diesem Institut bietet er ab dem Monat die neue Ausbildung an, die halbjährige Ausbildung zur Sexualbegleiterin oder zum Sexualbegleiter. Das Ausbildungsangebot richtet sich an Frauen und Männer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, welche Menschen mit Behinderung darin unterstützen möchten, Sexualität selbstbestimmt und selbstbewusst leben zu können, steht im Online-Aufruf. Auch Geschlechtsverkehr mit Klienten soll möglich sein, sofern das für beide stimmt. Im Zentrum der Arbeit steht die Idee aber nicht, sondern die Entwicklung des Menschen.
Wir reden von einer sogenannten Surrogatpartnerschaft, also einer Ersatzpartnerschaft. Unser Ziel ist ja auch, dass wir die Behinderten in ihrer Persönlichkeit, dass sie sich weiterentwickeln können, durch unsere Hilfe. Es ist auch so, dass wir nicht einen sexuellen Akt verkaufen in der Sexualbegleitung, sondern wir verkaufen die Zeit der Begegnung. Und was in dieser Zeit entstehen mag, das ist eine Absprache zwischen Kunden und Sexualbegleiterin.
Auch die Berührerin Soluna, die schon seit gut 10 Jahren sinnliche und erotische Erlebnisse für Behinderte oder für ältere Menschen anbietet, auch sie ist der Meinung, dass Sex an sich in ihrer Arbeit häufig eine kleinere Rolle spielt.
Am Anfang ist Sex
so ein riesen Thema für viele und sie wollen jetzt Sex haben und sie sagen das vielleicht auch, ich will ficken und weiss nicht was alles und haben aber manchmal einfach die Pornobilder im Kopf und sie ist nicht mit ihnen wirklich in Verbindung. Es geht jetzt bei geistig Behinderten oder mehrfach Behinderten ganz selten um Sex, wie wir es meinen, im Kopf. Ganz, ganz selten. Und es ist ein Weg zu einem Koitus oder zu einem Geschlechtsverkehr, den viele nicht beschreiten können. Die sind überhaupt nicht interessiert, zum Beispiel an meinem Geschlecht. Bestenfalls noch bis zu den Brüsten. Das macht auch Angst. Das ist vielleicht noch so interessant, um zu schauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mann und Frau und im Spiegel und so. Aber jetzt das Anlängen, da kommt sofort Angst.
Soluna hat mir viel über ihre Arbeit, ihre Begegnungen und ihre Einstellung in diesem unüblichen Job erzählt. Schauen wir zuerst aber ein paar Jahre zurück. Wie ist das Angebot für sexuelle Dienstleistungen für Behinderte in der Schweiz überhaupt entstanden? Ein erster Schritt hat Pro Infirmis gemacht.
Vor etwa 10 Jahren hat Pro Infirmis immer mehr bei der Beratungstätigkeit mit Menschen mit Behinderung Aussagen gehört, wie zum Beispiel, wir werden als geschlechtslose Wesen betrachtet. Ich mag mich erinnern, zum Beispiel an einen Tetraplegiker, der gesagt hat, seit meinem Unfall, seit meiner Rehabilitation bin ich nie mehr in meinem ganzen Leben berührt, angelenkt worden, ausser aufgrund von medizinischen oder therapeutischen Massnahmen. Dabei hat doch jeder Mensch, auch ein Behinderter, Recht auf sexuelle Entfaltung, Zärtlichkeit oder sinnliches Erleben. Und das hat uns aufgerüttelt und hat dann dazu geführt, dass das Projekt mit dem Titel Berührerin ins Leben gerufen worden ist.
Pro Infirmis hat die Dienstleistungen aber nicht selber anbieten, sondern die Ausbildung dazu. Der Ansturm war enorm. Nach kurzer Zeit haben sich rund 300 Leute gemeldet und auch das Medienecho war gross, modern und positiv. Noch grösser war aber die Protestwelle aus der Bevölkerung.
Da hat es ganz harsche, böse Reaktionen gegeben, wo man einfach sehen musste, da sind die Leute überfordert. Wir sind vielleicht auch zu schnell, zu früh gewesen. Es hat einen recht eigentlichen Einbruch im Bereich der Spenden gegeben. Leute, die sich dann quasi verabschiedet haben, ich will mit meiner Spende nicht Hurerei finanzieren und Ähnliches mehr. Wir sind immer zum Projekt gestanden. Wir haben dann nicht gesagt, ja, das ist jetzt halt ein Fehler gewesen. Wir haben gesagt, das ist ein wichtiges Projekt, aber es kann offensichtlich nicht von einer Organisation wie Pro Infirmis durchgezogen werden.
Das Projekt ist abgeblasen und kurz nachher von der extra dafür gegründeten FAPS, der Fachstelle für Behinderung und Sexualität, übernommen worden. Die hat 2004 und 2008 je einen Ausbildungsgang durchgeführt. Diesmal hat man es nicht mehr Berührerinnen, sondern Sexualassistenten genannt. Bei dieser Ausbildung hat man Geschlechtsverkehr mit den Klienten noch explizit ausgeschlossen. Unter den ersten Absolventen war auch Erich Hassler, der jetzt den dritten Ausbildungsgang anbietet. Es ist nicht einfach, sich die Arbeit in der Sexualbegleitung vorzustellen. Was für eine Art Sexualität ist überhaupt möglich mit Menschen mit einer Behinderung? Und was für Personen stecken da dahinter und stellen ihren Körper in Dienst von beeinträchtigten Menschen? Ich treffe Soluna im Raum Basel. Die 49-jährige Berührerin ist auch noch Lehrerin, Mutter von 3 Kindern und lebt heute in einer eingetragenen Partnerschaft mit einer Frau. An die grosse Glocke gehängt hat sie ihre Tätigkeit nie.
Man muss schon sehr, sehr direkt von diesem Thema betroffen sein, um etwas damit anfangen können und um vielleicht auch Verständnis haben dafür. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich auch immer wieder den jungen Leuten in der angehenden Sozialpädagoginnen. Ehrlich gesagt kann ich es mir selber auch nicht vorstellen. Wenn es nur in der Vorstellung ist und ich hätte mir auch in eurem Alter, hätte ich mir an den Kopf tippt und denkt, ich hätte einfach einen Schuss.
Wichtig sage ich zuerst einmal, dass man Sexualität auch richtig versteht, meint Soluna.
Für viele ist genitale Sexualität einfach Sexualität. Oder wenn sie eben Geschlechtsverkehr haben oder Koitus. Oder ich glaube, das ist so fast ein wie ein Mythos, dass das auch als einzig richtige Sexualität gilt in der Gesellschaft. Aber für mich ist Sexualität einfach die Lebenskraft. Und wenn ich meine Sexualität befriedigend leben kann, und das ist immer schon so gewesen, und ich rede wirklich da von mir persönlich,
dann bin ich einfach zufrieden und ich bin wie angeschlossen an meine Kraft und ich kann ganz anders handeln aus deren raus. Also wenn ich das ständig muss abspalten und verdrängen und das nicht sein darf, ja, das sind eigentlich die Wurzeln von einem Menschen.
Früher hat Soluna nur körperbehinderte Klienten gehabt. Bei geistig Behinderten sehe ich eine Begegnung noch mal ganz anders aus. Sie können sich nicht immer selber melden. Ihre Bedürfnisse sind am Anfang häufig überhaupt nicht klar. Und der Sex, der steht meistens gar nicht im Vordergrund. Trotzdem bleibt es dabei. Sexualbegleiter bieten sexuelle Handlungen gegen Geld. Häufig kommt darum der Vorwurf, Sexualbegleitung sei nichts anderes als Prostitution. Da gäbe es aber Unterschiede, erklärt der Ausbildungsleiter Erich Hassler.
Klar könnte man jetzt sagen, ja, er könnte auch zu einer prostituierten Frau gehen. Dann könnte er dort seine Sexualität auch ausleben. Aber das ist nicht das Ziel von uns. Wir wollen die Leute weiterbringen in ihrem Leben. Dass sie vielleicht von sich aus auch eine Partnerschaft eingehen können. Und bei der klassischen Prostitution, dort wird den behinderten Leuten eine Illusion vorgespielt. Etwas, was gar nicht der Realität entspricht. Ähnlich wie in der Pornografie.
In der Sexualbegleitung aber will man nichts vorspielen, sondern wenn möglich die Personen am Boden der Realität holen.
Wie zum Beispiel auch, dass sich ein Behinderter mal eingesteht, ah, okay, die jungen, normalen, sag ich jetzt mal, unbehinderten jungen Mädchen, schöne noch, bildschöne, die man vielleicht in den Hochglanzmagazinen sieht, im Fernsehen und so weiter, die wollen ja gar keine Beziehung mit mir. Das ist zum Beispiel so etwas, oder? Also das ist in jedem Fall ein Reifeprozess und tut eine Entwicklung auslösen.
Auch ein wichtiger Unterschied, dass man im Gegensatz zur Prostitution zeitlich nicht so eingeschränkt sei, meint Soluna, und dass jede Begegnung ein Experiment sei, wo man nie recht wisse, wo das anführt. Jetzt nimmt es mich schon Wunder, wie so ein Experiment, so ein Treffen zwischen der behinderten Person und der Berührerin konkret aussieht. Soluna erzählt mir von ihrem letzten Klienten.
Heute Morgen ist ein geistig behinderter Mann, der schon seit längerem kommt, und wir haben so einen festen Ablauf bis heute immer gehabt. Heute hat er sich eben verändert. Da war so gewesen, er ist gekommen, wir haben ein Glas Wasser zusammen getrunken, ein bisschen berichtet, aber nicht lang, weil er ist sehr gut im Schwätzen. Und hält sich mit dem Schwätzen auch die Leute vom Leib. Und dann sind wir eigentlich immer zusammen duschen. Das finden sie meistens auch toll und lustig und so. Wir schauen uns immer im Spiegel an, das ist Mann, das ist Frau. Und dann hat er unter der Dusche etwas gesagt, was er noch nie gesagt hat. Heute wollte ich kuscheln, weil er war immer sehr auf sich selber fixiert gewesen. Ich war völlig erstaunt gewesen, überrascht. Dann habe ich ihn eben zurückgegeben und gesagt, also gut, dann kuscheln wir. Dann ist er aufs Bett gelegen, ist so unter das warme Leintuch auf den Rücken gelegen. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie soll jetzt das sein? Dann hat er gesagt, komm zu mir. Und dann bin ich so in, so, er ist auf dem Rücken gelegen, bin ihm so in den Arm gelegen. Und dann hat er mich einfach gehabt und ich habe gespürt, sein Herz schlägt ganz wild und so. Also dort ist er, hat er Grenzen erweitert. Das hat mich total gefreut. Und er hat mich auch angelangt, er hat sich dann selber auch seitwärts gerollt. Also es war so schön, dass mal etwas von ihm gekommen ist, in Bezug zu mir, oder?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Arbeit als Sexualbegleiterin. Wo sind Grenzen, wer treibt es voran und bis wohin stimmt es für beide? Wenn ein geistig Behinderter wirklich bereit ist zum Geschlechtsverkehr, gibt Soluna ihn zum Beispiel an eine Prostituierte weiter, wo sie eng zusammenarbeitet. Zum Bedürfnis verstehen findet am Anfang von jeder Begegnung eine gründliche Abklärung statt. Die einen wollen fein massiert werden, andere wollen lernen, wie sie sich selber befriedigen können. Zum Teil macht Soluna auch richtiges Beziehungscoaching. Und viele Klienten nimmt Soluna schon gar nicht an. Zum Beispiel, wenn ein Mensch so schwer behindert ist, dass er oder sie ihre Wünsche gar nicht mehr ausdrücken kann.
Schwierig wird es dort, wenn ich einfach merke, das Umfeld schiebt ihn jetzt hier an. Das ist vielleicht noch die letzte Massnahme oder der Versuch, zum Zugang zu bekommen oder milder zu stimmen oder die Aggressionen abzubauen, was weiß ich. Aber es ist wirklich so, dass wenn jemand sehr, sehr kognitiv eingeschränkt ist oder vielleicht auch nicht einmal schwätzen kann und so, also dann wird es auch für mich, es ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Als junge Krankenschwester hat Soluna während der Nachtwache viel mit Körperbehinderten, also mit Para- und Tetraplegikern zu tun gehabt. Durch Gespräche und Nachforschung hat sie herausgefunden, wie verzweifelt viele, gerade junge Männer, nach einem Unfall unter der verlorenen oder vermeintlich verlorenen Sexualität leiden.
Als ich als Nachtwache geschafft habe, habe ich mal einen gefragt, soll ich dich einmal befriedigen? Einfach so, wie wenn das Wetter. Also einfach ganz so eine Frage, bei mir ins Bett bringen. Und er hat nur mit einem Finger dann bewegen und hat so mit seinem Spruchkommunikator geschrieben, hat ewig lang für das gebraucht auch noch. Auf diese Frage warte ich schon seit 15 Jahren. Das hat mich dann eben auch relativ schockiert. Das war so ein Schlüsselerlebnis für mich.
Ein Schlüsselerlebnis, das sie später zu ihrer Arbeit geführt hat, wo sie bis heute begleitet und für sie eigentlich eine Berufung ist. Hans-Peter Durci ist seit 8 Jahren ein Klient von der Soluna. Er ist 65 und hat MS, also Multiple Sklerose. Seit vielen Jahren ist er geschieden und hat lange unter dieser Scheidung gelitten. Die psychische Belastung sieht er auch als einen Mitauslöser für seine MS-Erkrankung. Nach seiner Diagnose ist es nur 2 Jahre gegangen, bis er im Jahr 2000 im Rollstuhl gesessen ist.
Dann habe ich anfänglich sehr viel mit der Spitex und der Pflege zu tun gehabt. Ich hatte aber gleich mal einfach das Gefühl gehabt, ich komme mir so vor bei einer Sonntagsdauer in der Vitrine, wo zwar gepflegt wird. Es wird geschaut, dass nie ein Kratzer oder ein Splitter weg ist in der Glasur. Aber was unter der Glasur ist, das heisst innerlich im Körper, was psychisch einem vorgeht, das hat niemand gepflegt.
Die Nähe hat er bei der Soluna gefunden, durch Tantra-Massage, eine Verbindung zwischen Spiritualität und sexueller Energie. Am Anfang ist er 4-mal im Jahr zu ihr, jetzt ist es 1-mal im Monat. Seit er sich auf das eingelassen hat, sei seine MS-Erkrankung auch nicht mehr fortgeschritten.
Es hat für mich sehr eine nachhaltige Wirkung. MS gibt ja sehr spastische Beine, spastische Glieder, dass man manchmal wirklich verkrampft ist, richtig muskelverspannt, wo man einfach auf keine Art mehr lösen kann. Aber mit der Tantra-Massage kann ich mich lösen und dann bin ich aber auch gelöst, nicht nur für einen Moment, sondern das hat 2 Wochen her. Ich kann mich ganz gut fallen, herlegen und eine Rückenmassage, Vorderseitenmassage, Bein, ganz Körper massieren. Das kann ich wirklich aufnehmen, voll als aufbauende Berührung. Wie eine Wanderung an die Quelle des Lebens.
Es sei eine deutliche Verbesserung von seiner Lebensqualität. Sein Ziel sei nicht, wieder eine Beziehung einzugehen, denn die Enttäuschung in seiner Ehe hat zu tiefe Spuren hinterlassen. Er wünscht sich aber, dass offener über Bedürfnisse von Behinderten geredet wird. Er selber hätte niemanden gehabt. Aber solange die Leute das Gefühl haben, die Arbeit von Personen wie der Soluna habe mit Prostitution zu tun, gehe ich das sowieso nicht.
Von mir aus gesehen ist das überhaupt nicht Prostitution. Absolut nicht. Ein Tattoo gibt es nicht. Aber ich sage immer, wir müssten sie eigentlich als Psychophysiotherapeuten nennen. Es klingt ein bisschen blöd, aber es ist ja so.
Finden wir doch ein bisschen mehr heraus über die Ausbildung, die jetzt also startet und neue Psychophysiotherapeuten oder eben Sexualbegleiter ausbildet. Leute, die Behinderten Nähe, eventuell Sex und damit einen Schritt Richtung Selbstbestimmung bieten sollen. Die Ausbildung kostet ca. 5'000 Franken pro Kopf. Es sind nicht 300 Leute, wie damals bei Proin Firmis, sondern 7 Leute, die sich gemeldet haben. 5 Frauen und 2 Männer. Da stellt sich die Frage, ob das nicht viel zu wenig sind, wo doch das Bedürfnis so gross ist. Nein, sagt Erich Hassler, Ausbildungsleiter vom ISBB, dem Institut zur Selbstbestimmung von Behinderten. Weil der Schritt zum wirklichen Sexualbegleitung kontaktieren, der sei riesig und brauche wahnsinnig viel Mut. Darum machen dann nach wie vor nur wenig Behinderte. 7 Anwärter haben sich also gemeldet, Leute aus ganz verschiedenen privaten und beruflichen Umfeldern.
Es sind aus pädagogischer Seite kommen Leute, die von der sozialen Seite herkommen. Und es hat auch jemanden dabei, der von einem ganz gewöhnlichen Beruf herkommt, rundherum.
Es ist nicht so, dass die Leute einen bestimmten beruflichen Hintergrund mitbringen müssen, zum Beispiel schon mit Behinderten müssen gearbeitet haben. Überhaupt gibt es keine konkreten Anforderungen, aber es gibt Wunschvorstellungen.
Ein Wunsch ist, dass jemand offen ist, offen und bereit ist, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen, sich mit seinem Thema auseinanderzusetzen, was Sexualität anbelangt, was Partnerschaft anbelangt. Und sehr hilfreich ist halt für uns, wenn jemand im tantrische Erfahrung hat. Also wenn er sich mit dem Thema Tantra und eben Sexualität kann auseinandersetzen.
Und ganz wichtig, es gibt bestimmte Sachen, die man nicht in die Ausbildung mitbringen sollte, meint Erich Hassler. Etwas davon, das immer wieder zum Thema werde, sei das Helfersyndrom.
Also wenn jemand das Gefühl hat, ich mache so eine Arbeit, weil ich jemandem helfen will, dann wird es schwierig. Also das ist etwas vom Schwierigsten überhaupt in der Ausbildung, den Leuten das Helfersyndrom zum Kopf auszubringen.
Und wieso ist das so hinderlich?
Weil man dann die behinderte Person nicht fördert. Dem, dass man immer nur hilft. Das ist einfach so ein bisschen wie das Gift drin.
Was sind das sonst noch für Aspekte, die jemand nicht mitbringen
darf? Was für mich nicht gut ist, wenn jemand mitbringt, dass er aus dieser Tätigkeit etwas für sich holt. Man muss selbst reguliert sein. Also das heisst, man muss innerlich so stark sein und nicht abhängig sein von jemandem. Man darf nicht abhängig sein, dass mir jemand sagt, wie gut dass ich bin oder dass ich jemanden brauche, dass ich mich nähren kann, sondern ich muss, wie man halt so schön sagt, in der Mitte sein.
Man darf sich also nichts holen für sich. Das gilt natürlich auch für den Sex.
Da war auch jemand bei mir, der das so gesagt hat, der quasi gesagt hat, ja, ich bin schon so und so viele Jahre geheiratet in meiner Beziehung, läuft sexuell nichts mehr und darum ist das genau das Richtige, was ich machen möchte. Und da habe ich einfach sagen, und darum sind sie genau die falsche Person. Das kann so nicht funktionieren. Was man auch wieder jemandem mal gehört, ist, dass es so Fetischisten gibt, tatsächlich, die Sexualität mit behinderten Wänden leben, weil das etwas ist, was sie sehr anmacht. Aber auch da, wo sie sagen, das ist nicht die richtige Person für uns.
Ich wollte wissen, was das genau für Leute sind, woher ihr Interesse und ihre Bereitschaft kommt. Zwei von den 7 Teilnehmern haben sich bereit erklärt, mit mir über ihre Motivation und ihre Erwartungen zu reden. Die eine Frau zwischen 50 und 60 aus dem Grossraum Zürich, die im künstlerischen Bereich tätig ist und auch schon eine Zusatzausbildung zur Sexualpädagogin absolviert hat. Sie möchte lieber anonym bleiben, weil sie noch nicht weiss, ob sie nach der Ausbildung auch wirklich in diesem Bereich arbeiten will und aus Angst vor der Reaktion aus ihrem Umfeld. Darum haben wir ihre Stimme auch verändert.
Also die Angst sind am meisten die Reaktion der Umwelt. Das ist eigentlich meine grösste Angst. Wie reagiert die Umwelt, die mich vielleicht erkennt oder so? Ich habe keine Lust, irgendwie einen aufgestochenen Pneu zu haben im Auto oder irgendwie Schlampen aufs Auto gesprayt mit, was weiß ich.
Ihre Motivation für die Ausbildung hat diverse Gründe. Einer davon ist, dass Sex für sie schon immer ganz einen grossen Stellenwert eingenommen hat.
Also ich denke, Sexualität, also Sex ist sowieso das schönste Thema vom Leben und das begleitet mich eigentlich fast täglich. Das heisst nicht, dass ich täglich Sex habe, aber das kommt mir immer wieder mal in den Sinn. Also man sieht es auf der Werbung und man sieht Leute schmusen. In meinem Beruf habe ich immer wieder irgendwie mit dem Thema Mann-Frau-Beziehungen zu tun. Und darum ja, ist es für mich wie so nochmal eine andere Sichtweise zum Thema Sexualität.
Auch Erfahrungen mit Tantra haben Sie für die Ausbildung sensibilisiert?
Ich habe im 93, 94 intensiv Tantra gemacht. Weil dort lernst du schon zum Beispiel so Penismassagen und so Sachen. Oder? Das habe ich gemacht für mich, eigentlich damals, um meine Ehe zu retten. Und dann mein Mann hat sich aber dort nicht anmelden und dann habe ich mich allein angemeldet. Und als ich ihm dann gesagt habe, ich sehe ihn jetzt noch in der Badewanne, und gesagt, so, ich bin jetzt angemeldet, und sagt, oh, kannst du mich auch anmelden?
Sie selber hat eine teilbehinderte Tochter und ist auch durch die Leidensgeschichte von ihrem Vater auf die Thematik Sexualität und Behinderung aufmerksam geworden.
Nach einer Rückenoperation 1969 hat mir meine Mutter mal geflüstert, dass das jetzt nicht mehr geht, weil dort der Nerv durchgetrennt ist. Er hat eine Diskushernie gehabt. Er ist vorne fast gekrochen, so hat er Schmerzen gehabt. Und nachher ist es wenigstens wieder normal gelaufen. Aber die Sexualität in der Form, wie sie meine Eltern vorne erlebt haben, ist dann wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen.
Vor 3 Jahren hat sie ihren Partner verlassen. Eine sehr schmerzhafte Zeit ist gefolgt. Ihren Job erfüllt sie zwar, trotzdem hat sie den Wunsch, noch mal etwas Sinnvolles zu starten, etwas weitergeben, was ihr gegeben ist.
Ich wohne mit meinem Körper, ich bin mit meinem Körper daheim und ich denke, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass mein Körper daheim ist. Gerade Frauen haben oft einen ewigen Kampf mit dem Gewicht, mit einzelnen Körperpartien, die sie einfach grässlich finden, statt einfach mal schauen, was kommt von innen raus, oder?
Auf die Ausbildung ist sie sehr gespannt und hat auch ein paar konkrete Erwartungen.
Noch ein bisschen mehr über verschiedene erogene Zonen kennenzulernen, weil ich denke, wenn jemand eine Einschränkung hat, beispielsweise eben an einen Rollstuhl gefesselt ist, sind sicher Brustwarzen etwas, es hat sicher auch Stellen am Rücken, an den Oberarm und so. Es gibt sicher ganz viele spannende Stellen, aber vielleicht gibt es noch ein paar, die ich nicht kenne. Also ich denke, ich kann sicher für mich persönlich was profitieren, was ich in meine Sexualität auch übernehmen kann, in irgendeiner Form, in irgendeiner Lebenssituation. Plus bin ich total gespannt auch auf den Austausch mit Leuten mit Einschränkungen, mit Behinderungen.
Ich fahre auf Drogen und treffe den zweiten Ausbildungsanwärter, den Erwin Schirmer, vor dem Landsgasthaus Hörnli, den er mit seinem Partner führt. Nebenbei arbeitet er als Berater in der Fachstelle für AIDS und Sexualfragen und ist dort für MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, zuständig. Seine Hauptmotivation für die Ausbildung zum Sexualbegleiter ist nicht, dass er zwingend mit Behinderten arbeiten will. Das weiss er nämlich noch nicht. Es geht um sein eigenes Thema, seine Bisexualität.
Es ist so, dass ich vor etwa 10 Jahren mit meiner Ex-Frau beim Therapeut war. Und der Therapeut hat mich so ein bisschen vor die Wahl gestellt, entweder deine Ex-Frau oder sonst ein schwules Leben. Also wieso entweder oder?
Für ihn war das ein langer, schwieriger Kampf gegen sein Umfeld, gegen seine eigenen alten Ideale. Etwas ganz Schlimmes war auch, dass er überhaupt nicht gewusst hat, an wen er sich wenden soll. Zum Mann in ähnlichen Situationen unterstützen, wo der die Ausbildung eben absolvieren.
Für Menschen, die enorm den Wunsch haben, von einem Mann mal berührt zu werden, und in Berührung meine ich, das muss nicht immer in einer körperlichen Berührung sein. Ich denke, es gibt Männer, die ihre Fantasie, ihre gleichgeschlechtliche Fantasie einfach nur in den Gedanken können ausüben können. Und darum kann für mich auch nach dieser Ausbildung kann so sein, entweder die Leute einfach zu beraten, da kann man irgendwann sein, auch in Form von einem Teilnehmen, von einem Verstehen. Und da könnte dann einfach auch weitergehen. Und darum habe ich mich auch für die Ausbildung entschieden, um die Leute auch körperlich, auch sexuell zu berühren. Ganz individuell, auch immer ganz klar da, wo der Klient, wo die Person dann auch möchte. Und auf da können eingehen. Natürlich auch immer mich selber zu reflektieren, mich selber hinterfragen.
Sein Körper als Instrument einsetzen ist auch für ihn etwas Neues. Die Frage, wo die persönliche Grenze ist, spielt da eine entscheidende Rolle und auch die Reaktion vom Partner.
Ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein Verständnis da gewesen, aber so eine Einäußerung war, aber es geht ja dann sicher nicht um Sex. Und da kann ich nicht eins zu eins so sagen. Ja, es geht sicher nicht um Sex, aber das andere Anliegen ist mir viel wichtiger. Ich finde, die Sexualität oder zum körperlichen Wohlbefinden gehört so viel mehr dazu. Sex ist eine Möglichkeit. Aber das Anliegen ist doch, dass die Person eine Erfahrung machen kann, die sie in der Entwicklung oder ihn in der Entwicklung weiterbringt. Der Erich Hasler, er hat mal gesagt, dass es eigentlich viel, viel mehr um Berührung geht und viel weniger um den Akt. Und eigentlich bin ich noch froh, weil ich finde, für mich wäre es dann, glaube ich, nicht in Frage gekommen, wenn es um den Akt gegangen wäre.
Was er nach der Ausbildung wirklich kann und will anbieten und ob er auch eine Begleitung von Behinderten machen will, das lässt Erwin Schirmer für sich noch offen. Sexuelle Erfahrungen können prägend sein für das ganze Leben. Gerade erste Kontakte lösen häufig wahnsinnig viel aus. Gefühl, Verwirrung, Stolz, Selbstsicherheit, Kummer sind nur ein paar davon. Viele Menschen mit Behinderung haben gar nie erste sexuelle Kontakte sammeln, außer vielleicht negative. Das heisst, unter Umständen erfahren sie ihre ersten Berührungen mit einer Sexualbegleitung. Führt das nicht zu einer grossen Abhängigkeit? Können sich zum Beispiel Klienten nicht in ihre Begleiter verlieben? Und muss man das nicht verhindern? Eine Frau, die ich im Behindertenheim besuche und lieber anonym bleiben will, sagt über ihren ersten Sexualbegleiter.
Er war 2-3 Jahre da und dann ist er pensioniert worden. Und ich bin sehr traurig und vermisse ihn heute noch.
Die emotionale Abhängigkeit ist tatsächlich eines der grössten Themen, meint auch Marc Zumbühl von Pro Infirmis.
Die Person, die solche Dienstleistungen anbietet, muss sich abgrenzen und sagen, ich bin jetzt nicht dein Schatz, ich bin jetzt nicht deine Freundin. Ich biete dir etwas an, wo du sonst nicht kannst überkommen, aber ich bin in einer Beziehung oder ich bin verheiratet, du das respektieren. Das ist unter Umständen, gerade im Fall von geistiger Behinderung, ein sehr delikates Thema. Und es gibt so Situationen von Verliebtsein. Aber that's life. Ich glaube, wir alle haben in Bezug auf Liebe im Verlauf von unserem Leben von einer Beziehung müssen Enttäuschungen in Kauf nehmen. Und das gehört irgendwie auch zum Leben.
Auch der Ausbildungsleiter Erich Hastler vom Institut ISBB meint, es sei ein sehr delikates Thema. Trotzdem haben Behinderte nicht nur das Recht auf Liebe, sondern ebenfalls das Recht auf Liebeskummer.
Das ist manchmal nicht einfach, weil man ja so im Klischee von der Gesellschaft sagt, ja, behinderte Leute dürfen wir nicht vor den Kopf stoßen. Aber es ist so ein bisschen, manchmal sagen wir fast wie ein Ziel von uns. Wir versuchen, die einen Leute auch in eine Krise zu schicken. Weil genau dann wären sie stark damit.
Krise als Schritt Richtung Autonomie. Eine Gratwanderung.
Bei einer Menge bin ich schon einfach in der Position von der Freundin oder von der Frau oder von der, weiss auch nicht, Partnerin. Ja, so Surrogat einfach, also stellvertretend, oder?
Am Anfang hat Berührerin Soluna sich auch viel Sorgen und Gedanken gemacht, was das auslöse, was sie für einen Stellenwert einnehme für Klienten. Gefühl kann es immer wieder geben, von beiden Seiten. Das gehöre dazu. Indem sie es verliebt sie und es verletzt sie, aber immer zum Thema macht, wird es auch selten zu einem wirklichen Problem. Das Wichtigste ist, dass man genau darauf schaut, wie man sich von den Klienten abgrenzt.
Also erstens einmal schaue ich, dass ich sicher nicht ein Suchtmuster, also weder bediene noch initiiere. Und da weiss ich einfach genug vom Neurobiologischen her und wie das mit den Hormonen läuft. Und auch mit der Bindung. Also meine Verantwortung liegt dort drin, dass man gemeinsam das herausfinden kann, was möglich ist mit dem. Ich will weder eine Bindung erschaffen, noch eine Sucht erzeugen. Im Gegenteil, ein Mensch soll, wenn das heisst Selbstbestimmung, das heisst auch in eine gewisse Unabhängigkeit. So insofern, dass man sich selber auch wohlfühlen im Körper, ohne dass man immer jemand anderes braucht, der einem das macht oder so.
Als Sexualbegleiterin oder Begleiter gilt es aber nicht nur den anderen zu schützen, sondern auch sich selber.
Mein Körper habe ich wie ein Instrument, glaube ich, gestimmt. Und sobald ich bei mir ein Unwohlsein spüre, dann muss ich innehalten und schauen, was läuft jetzt. Oder? Jetzt ist etwas nicht mehr stimmig. Zu mich selber schützen. Wenn ich natürlich übergriffig bin oder dort über eine Grenze gehe, wo es nicht drin liegt, gehe ich auch für mich über eine Grenze. Und ich kann meine sexuelle Energie so einsetzen, weil ich die gelernt habe zu leiten. Weil ich genau weiss, wo ich stand damit. Ich kann die natürlich auch mal einsetzen, wenn ein zum Löwe wird. Dann ist es notwendig, dass ich mit dem Gleichen antworten kann. Sonst bin ich ja verloren. Oder wird vergewaltigt oder was immer. Oder?
In solchen Situationen ist es ganz wichtig, dass sie ihre Kraft voll einsetzen kann, wenn es nötig ist. Das hat es auch schon gegeben.
Meine erste Erfahrung mit einem Autist, der auch nicht schwätzen kann, der hat zum Beispiel bei der ersten Sitzung hat er mir geschrieben, wenn du mich am Schwanz berührst, dann töte ich dich. Und ich bin sicher, es hat er auch gemacht. Also, es ist mir dann schon ein bisschen mulmig zumute worden, oder? Weil ich denke, ja, eigentlich kommt er ja wegen dem. Oder habe ich irgendwie etwas falsch verstanden? Aber, und dann sind wir uns wirklich so wie eingestanden mit dieser Matratze dazwischen. Und er ist mir vorgekommen wie ein Gorilla in der Energie, oder? Er hat so Beinbeid gehabt und Füße aufgestützt in der Hüfte und hat mich ganz finstragend so gewippt, oder? Wie das auch so typisch ist. Ich habe genau gewusst, ich darf nicht weichen oder weich werden. Das fällt da wirklich über mich her. Das ist so. Man wird natürlich auch mit dem Tier im Mensch konfrontiert in so einer Session. Aber ich finde das, was total spannend ist, auch.
Gefährlich sei ihre Arbeit sonst nie geworden. Eher berührend, motivierend und sehr herausfordernd. Doppelpunkt auf SRF 1. Wir reden über Sexualbegleitung für Behinderte. Nur wenige Menschen mit einer Behinderung machen den Schritt, zum eine Sexualbegleiterin oder einen Begleiter zu treffen. Wenn der Schritt gemacht ist, dann sind auch nicht immer alle eingeweiht. Es kommen zum Beispiel Eltern und bringen ihren Sohn vorbei, ohne das Wissen vom Heim. Oder eine Person, die in einem Heim wohnt, getraut sich nicht, die Verwandten zu informieren. Wo findet dann so eine Begegnung in der Regel statt? Die erfahrene Sexualbegleiterin Soluna zeigt mir ihren Raum. Für ihre Begegnungen hat sie einen Warm eingerichtet. Da hat es Korkboden, Dusche, orange Vorhänge, Musik und Kerzen. Am liebsten schafft sie da. Da gilt es aber, flexibel zu sein. Häufig wird man auch in einer Institution, ein Heim, ein Spital oder ein Hotel bestellt.
Heute mache ich eigentlich nur noch tolle Erfahrungen oder angenehme Erfahrungen auch in Altersheimen oder anderen Institutionen. Ich werde empfangen. Der Klient ist sauber oder liegt in einem frischen Bett. Und eigentlich ist das jetzt wunderbar organisiert. Das war früher noch nicht so gewesen. Also ich nenne es jetzt einfach einmal beim Wort. Oder Leute, die bis zum Hals quasi in verschissenen Windeln oder einfach dreckig im Bett stinkend nicht duscht. Und also, was sich niemand gekümmert hat, wo einfach unter alles auch. Oder selbst ich schon Übergriff habe müssen in Kauf von irgendwelchen Pflegern, die mich irgendwann an eine Wand gedruckt haben und gefunden haben. Also, wenn du den bedienst, kannst du ja mich auch gerade noch.
Auch mit den verschiedenen Behinderungen konfrontiert sein, ist unter Umständen nicht nur einfach. Entstellungen, Verkrüppelungen, Mikrogenitalien, die hätten Zellen operiert werden, all das hat Soluna schon häufig gesehen.
Es gibt sicher Sachen, die mich grusen oder ekeln, das gilt es amigs zu überwinden, aber sobald ich jemanden wirklich vis-à-vis habe, verschwindet das eigentlich, dass ich die Behinderung gar nicht mehr so sehe. Ja.
Das hat auch mit Professionalität zu tun und mit Erfahrung. Sowieso brauche ich ein recht breit gefächertes Know-how, um die Arbeit überhaupt ausüben zu können.
Das ist zum Beispiel, wie lagere ich jemanden. Natürlich die ganzen technischen Sachen von Ableitungen zum Beispiel, also die pflegerisch-technischen Geschichten. Ein Kondom anlegen, so ganz konkrete Sachen. Wie gehe ich mit einem Schwanz um? Oder was löse ich aus mit welcher Berührung? Was macht das? Was bewirkt das, wenn ich meine Hand auf die Knie lege? Wie kann ich ganz konkret Körperstruktur lösen? Weil jedes Trauma zum Beispiel ist ja auch gespeichert auf dem Körper. Es ist nicht alles nur im Hirn gespeichert, sondern man hat ja auch ein Zellgedächtnis, wie man heute weiss. Wo sind Triggerpunkte? Wie kann ich Spastik lösen? Also man kann lernen, oder? Aber was man wirklich nicht kann lernen, ist der Teil, wie sich jemand auf jemand anderes einschwingt. Ich glaube, das ist einfach eine Begabung.
Bleiben wir beim Lernen. Die neue Ausbildung startet in wenigen Tagen. Wie sieht die konkret aus? Es gibt 7 Ausbildungsblöcke an je 3 Tagen, erklärt Erich Hassler, Ausbildungsleiter vom Lehrgang Sexualbegleitung. 2 Blöcke davon sind Erotik-Workshops in Norddeutschland, zusammen mit behinderten Menschen und bereits ausgebildeten Sexualbegleitern. Dort gibt es zum Beispiel erotische Fingerfoods und einen Tantra-Nachmittag. Die anderen 5 Ausbildungswochenende finden im Bregenzer Wald statt. Das sind reine Selbsterfahrungsmodule mit Theorieblöcken über verschiedene Behinderungsformen, mit Meditation, mit Gesprächen und mit vielen Körperübungen.
Das kann sein, dass man eine Körperübung macht, eine Berührungsübung, wo der eine dem anderen etwas gibt, ohne dass der andere aber eine Anweisung gibt, was er möchte. Also einfach so ein bisschen über sich rauszuspüren, was kann ich dem anderen gut tun. Und dann aber sind es zum Teil auch heftige Auseinandersetzungen, sogenannte roten oder heißen Stuhl, wo man halt auch jemandem reflektiert, was macht mir Angst dir gegenüber oder was macht mir generell Angst gegenüber Frauen, wo fühle ich mich sicher. Das sind so einige Strukturen.
Es werden auch ganz konkrete Tipps vermittelt. Wenn man ein Date mit einem Klienten abmacht, soll man zum Beispiel immer ganz klare Strukturen einhalten.
Ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel das Zahlen. Dass die Person auch selber zahlt. Also nicht, dass man irgendwie von hinten um Geld bekommt, sondern dass die Person weiss, ich habe eine Dienstleistung für eine Stunde oder für 2 Stunden und für das zahle ich etwas. Und dann ist es für uns auch wichtig, dass man da klar Zeiten einhalten tut. Und zwar auch mit Leuten, die lerngeistige Behinderung haben, weil auch sie spüren das. Wenn ich jetzt auf einmal 1,5 Stunden bei jemandem bin, dann kommt oft so der Gedanke, ja, das ist ja eine halbe Stunde länger bei mir. Offensichtlich empfindet er etwas für mich. Dass man eben ganz klar vermittelt tut, dass man für eine Partnerschaft nicht erreichbar ist.
5 Frauen und 2 Männer haben sich für die Ausbildung angemeldet. Meistens redet man von Sexualbegleiterinnen. Es gibt aber, wie das Beispiel von Erich Hassler und von den 2 Neuanwärtern zeigt, auch einzelne Männer, die Sexualbegleitung anbieten. Aber die Nachfrage nach Männern ist tatsächlich gering. Das hat verschiedene Gründe.
Das eine ist, dass in der Gesellschaft halt einfach auch noch nicht so verbreitet ist, dass eine Frau eine sexuelle Dienstleistung gegen Geld bezieht. Wenn ein Mann keine Sexualität kann leben kann, dann wird er oft aggressiv. Oder er wird aufdringlich. Er fängt dann an, das Personal in der Institution zu betatschen oder er fängt an, Mitbewohnerinnen zu betatschen. Und das gibt Anlass für das Personal zum Handeln.
Frauen hingegen werden häufig depressiv verstimmt, ziehen sich zurück und geben so wenig Grund zum Handeln. Ein anderer Grund ist, dass Frauen häufig Sexualbegleiterinnen aufsuchen, ohne dass sie jetzt bisexuelle Neigungen hätten.
Das gibt es oft, ja. Vielleicht einfach, weil sie sich dort sicherer fühlen. Weil man ja weiss, dass rund 60-70% von allen behinderten Frauen haben schon einen Übergriff erlebt. Jetzt kann man natürlich fragen, sind es sexuelle Übergriffe, sind es Grenzverletzungen, sexualisierte Gewalt. Aber es ist schon so, dass sehr, sehr viele behinderte Frauen das erlebt haben. Und dann gibt es ihnen einfach mehr Sicherheit, wenn sie erotische Erfahrung mindestens am Anfang einmal mit einer Frau machen können.
Eine Frau, die Sexualbegleitung von einem Mann in Anspruch nimmt, habe ich in ihrem Wohnheim besucht. Es ist an einer schönen Lage auf dem Land, umgeben von Kühen und Hasen, Wiesen und Wald. Die Frau ist 46 und hat CP, also eine zerebrale Bewegungsstörung. Sie sitzt im Rollstuhl und kann nicht gut reden. Sonst ist sie aber sehr selbstständig und bietet mir in ihrem Zimmer auch gerade einen Stuhl an. Sie möchte lieber anonym bleiben, darum wird das Interview, genauso wie wir es geführt haben, von einer Sprecherin gelesen. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, einem Sexualbegleiter anzuläuten? Weil viele getrauen sich ja gar nicht.
Eine Betreuerin hat mir eine Adresse im Internet rausgesucht mit Fotos. Meine Eltern und Geschwister die wissen nichts. Und dann hatte ich einen Berührer, den ich sehr gerne hatte. Er war 2-3 Jahre da und dann ist er pensioniert worden und ich bin sehr traurig und vermisse ihn heute noch. Aber jetzt kommen 2 neue.
Haben Sie vorher schon sexuelle Erfahrungen gemacht?
Ich hatte ein paar Freunde und einen richtigen Freund. Der ist gestorben und seitdem habe ich keinen Freund mehr.
Was heisst ein richtiger Freund?
Einen, den man gerne haben kann.
Was ist denn überhaupt das Wichtigste an der Sexualbegleitung?
Weil es schön ist. Die Nähe. Wenn er mich anlangt. Und einen Mann für mich hat. Ich kann sagen, was ich will.
Überlegen Sie sich vorher, was Sie wollen, oder kommt das alles ganz spontan aus dem Moment raus?
Nein. Ich habe auch andere Wünsche, aber mit diesen Wünschen ist es ein bisschen schwierig.
Wie ist das mit dem Geld? Müssen Sie das selber zahlen?
Leider ja. Von meinem Sackgeld. Ich sehe den Begleiter einmal im Monat. Früher war das mehr. Aber ich muss aufs Geld schauen. Man muss es auch organisieren. Ich muss anrufen und die Betreuerin macht das Geld parat.
Ist so ein Treffen bei allen gleich oder ähnlich oder gibt es da auch Unterschiede?
Unterschiedlich. Der eine macht es mehr mit Gefühl, der andere weniger mit Gefühl. Dass man nicht küssen darf, vermisse ich ein bisschen. Mit meinem Freund habe ich das können.
Können Sie sich jetzt vorstellen, auch einmal damit aufzuhören, dass gar niemand mehr kommt?
Nein, das könnte ich nicht mehr. Das nie mehr haben. Für mich ist das so entspannend. Ich fühle mich auch sonst wohl. Auch die Spastik ist besser.
Haben Sie sonst auch Leute, die Ihnen Nähe geben?
Nein. Und etwas muss ich noch sagen. Dass ein Sexualbegleiter seine Frau das akzeptiert, finde ich wirklich schön.
In Ihrem Heim ist sie die Einzige, die Sexualbegleitung in Anspruch nimmt. Ich wollte wissen, wie Institutionen für Behinderte diese Thematik handhaben. Darum rede ich mit dem Lukas Wunderlich von der Stiftung Zürich-Werch. Er ist Berater in der Fachstelle Prävention und Krisenintervention. Sexualität sei ein sehr grosses Thema in seinen Gesprächen mit Klienten und natürlich auch für die Angestellten, die Betreuer, die täglich mit den Bewohnern zu tun haben. Behinderte Menschen ohne sexuelle Bedürfnisse, das gäbe es fast nicht.
Das würde ich sagen, ist wirklich ganz, ganz einen kleinen Bereich. Weil auch jetzt bei Menschen mit der schwersten kognitiven Beeinträchtigung und auch körperlichen Beeinträchtigungen kann man Erektionen feststellen, kann man eine Art sexuelle Aktivität feststellen. Allenfalls nicht genau in dem Entwicklungsalter, wo es sonst ist, aber einfach, die sind da und in dem Sinn ist auch eine Sexualität da. Vielleicht in einer anderen Form, aber die ist da.
Äußern tut sich die Sexualität im Heimalltag ganz unterschiedlich. Viele haben einfach den normalen Wunsch nach Nähe und Partnerschaft. Schwierig wäre es zum Beispiel, wenn jemand nicht weiss, wo die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Raum ist und vor allem zum Beispiel die Hosen runterlässt oder andere belästigt. Oder wenn es zu aggressivem Verhalten kommt, zum Beispiel, weil ein Bewohner gar nicht weiss, wie er sich selber könnte befriedigen oder weil er seine eigenen Bedürfnisse nicht kennt. Aufklärung ist darum das A und das O, erklärt Lukas Wunderlich. Dass man mit behinderten Menschen überhaupt über Sexualität redet, dass man eine Erektion benennt und sagt, dass die normal ist.
Das erlebe ich immer ganz zentral. Und nur schon, wenn das normalisiert wird, angesprochen wird, ausgesprochen wird vom Umfeld, hat das häufig einfach schon eine lösende Wirkung. Und erst dann können wirklich auch Bedürfnisse in diesem Zusammenhang benannt werden. Und man findet dann auch heraus, ja, um was geht es wirklich? Geht es wirklich um ein Bedürfnis von jetzt konkreter partnerschaftlicher Sexualität? Oder geht es mehr um einfach nähe Partnerschaft, jemanden überhaupt haben, der einen gern hat? Für das ist einfach Aufklärung ganz etwas Zentrales.
Auch zentral ist auf der anderen Seite die Bildung und die Weiterbildung von Mitarbeitern. Das ist wichtig. Es bleibt aber eine Tatsache, dass es Behinderte sehr schwer haben, jemanden zu finden, um ihre Bedürfnisse auch wirklich zu leben. Dem versucht man mit konkreten Massnahmen entgegenzuwirken.
Verschiedene Kontaktpartys, die da organisiert werden, von Pro-Infirmis beispielsweise, die Möglichkeiten bieten, Kontakt zu knüpfen. Es gibt auch Internetplattformen. Wir haben von der Stiftung Zürich-Werk vor einer Weile mal eine Plattform gestaltet für jetzt homosexuelle Pärchen. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit von Sexualassistenz oder wenn Klientinnen und Klienten das können äußern, auch allenfalls, dass man sie begleitet im Zusammenhang mit käuflicher Liebe, also Prostitution. Wenn das ein Wunsch ist, der da ist, dann ist das jetzt nicht einfach eine Grenze, die jetzt institutionell jetzt irgendwie nicht möglich wäre oder so.
Der Lukas Wunderlich glaubt, dass Sexualbegleitung verschiedene positive Effekte kann haben. Zum Beispiel,
wenn je nach Lebensgeschichte das Thema Sexualität auch ganz stark tabuisiert worden ist und überhaupt einmal muss ein Zugang zu der eigenen Körperlichkeit und so weiter geschaffen werden, da kann eine Sexualassistenz allenfalls auch etwas in Gang bringen, wo dann allenfalls eine andere Partnerschaft suche und dann das Leben von der Sexualität in einer Partnerschaft auch erst kann ermöglichen.
Es gibt aber auch eine Schattenseite, nämlich die von den Finanzen.
Ich kenne jetzt einige Klienten, die Sexualassistenz nutzen und sehr zu ihrem Wohl und zu ihrer Zufriedenheit. Und da ist die finanzielle Seite ein Problem. Also das schränkt, gerade wenn jetzt da kein Vermögen oder irgendetwas rum ist, schränkt das zum Teil ein, weil grundsätzlich bei der Institution Zürich wäre es jetzt nicht so, dass es vorgesehen ist, dass das sozusagen unsere Institution übernimmt.
Finanzen. Wenn es um sexuelle Handlungen gegen Bezahlung geht, ein ganz zentrales Thema. Berührerin Soluna erklärt mir, von was für Beträgen wir da genau reden.
Generell haben wir mal gesagt, es kostet nicht mehr als 200 Franken in der Stunde, was deutlich weniger ist, als eine Prostituierte verdient. Die nimmt in der Regel 300 pro Stunde. Und ja, also wenn ich es jetzt bei mir sehe, also ich glaube, ich habe nicht mehr als 150 in der Stunde. So jetzt im Schnitt.
Gerade beim Thema Sex und Behinderung gibt es Geld viel zu diskutieren. Die Meinungen gehen auch weit auseinander. Es gibt Stimmen, die sagen, Sexualität gehört zum Grundrecht und zur Gesundheit von jedem Mensch und soll den Behinderten darum bezahlt werden. Dieser Meinung ist der Ausbildungsleiter Erich Hassler vom ISBB Zürich, vom Institut zur Selbstbestimmung von Behinderten, aber nicht.
Es ist auch so, dass wir nicht dafür sind, dass es kassenpflichtig ist. Weil Sexualität leben ist aus meiner Sicht ja nicht eine Krankheit. Also soll das nicht eine Kasse übernehmen. Was man vielleicht noch im weitesten Sinn könnte sagen, es könnte eine Krankheit auslösen, wenn man keine Sexualität kann leben. Aber das ist ja bei den Nichtbehinderten auch so. Was wir aber dafür wären, ist einfach, dass das persönliche Budget besser geregelt ist. Dass eben auch die Behinderten genügend verdienen, auch wenn sie arbeiten noch immer. genügend verdienen, dass mit ihrem Sackgeld, Taschengeld eben auch eine Sexualbegleitung in Anspruch nehmen können.
Und auf der anderen Seite, wie gross ist denn die finanzielle Motivation zum Sexualbegleiter werden? Ganz klein, sagt Erich Hassler.
Die finanzielle Anreize ist wirklich für mich kein Argument. Hier bei unserer Ausbildung, das sind alles Leute, die nicht mit Sicherheit das nicht aus finanziellen Überlegungen machen. Die stehen im Berufsalltag, die stehen in ihrem Leben, haben ihren Unterhalt. Ich sage auch ganz klar den Männern, noch klarer, dass sie von der Sexualbegleitung nicht leben können. Also, dass man sich da nicht einen Verdienst, ein Einkommen kann erschaffen kann, wo man leben davon.
In der Schweiz können nur etwa 1 bis 2 Frauen davon leben. Die meisten anderen bieten ihre Dienste auch für Nichtbehinderte an. Dazu komme ich, dass mehr als 2 Treffen pro Tag rein vom Körperlichen her gar nicht möglich sind.
Weil es soll ja nicht irgendeine Abfertigung sein, sondern man ist mit der ganz körperlichen Energie mit dabei.
Dem pflichtet auch die Berührerin Soluna bei.
Es ist nachher amigs viel zum Transformieren. Es bleibt eben gleich etwas zurück. Es muss gleich verarbeitet werden, reflektiert werden. Es ist nicht so easy, wie ich das am Anfang eingeschätzt habe.
Trotzdem, 100 bis 200 Franken bleiben viel für eine behinderte Person, wenn sie oder er nicht von Eltern oder Freunden unterstützt wird.
Also, wenn man ganz realistisch sein will, denke ich, es steht und fällt wirklich mit dem Finanziellen.
Ob eine behinderte Person schlussendlich eine Sexualbegleiterin oder einen Sexualbegleiter aufsucht, das hängt von vielen Faktoren ab. Von den Finanzen zum einen, von der Offenheit vom Umfeld zum anderen und natürlich vom eigenen Mut. Für den Ausbildungsleiter Erich Hassler ist das Angebot auf jeden Fall ein wichtiger Schritt Richtung Selbstbestimmung von behinderten Personen. Auch wenn für viele die Sexualbegleiterin oder der Begleiter die einzige sexuelle Erfahrung bleiben.
Sicher die wenigsten haben noch eine feste Beziehung. Aber vielleicht einfach, dass ihr Selbstwertgefühl verbessert, mehr Sicherheit gewinnt, wieder etwas Neues in eine neue Beziehung hineinkommen zu gehen.
Und so in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen. Eins ist klar, Sexualität gehört ins Zentrum des Lebens. Durch eine Behinderung kann sie nicht einfach abgeschaltet werden. Wenn das einer breiteren Öffentlichkeit bewusst wird, ist schon ein grosser Schritt da.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.